Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen, eine neue Folge vom Commander Kompass. Und es geht heute ein bisschen tiefer, ein bisschen persönlicher. Da habe ich hier erstmal natürlich wieder meinen beliebten Co-Host, den Freddy. Hi Freddy.
Moin Moin, tauche ich endlich auch mal wieder auf. Oder beziehungsweise, wer weiß, welche Folge das dann auch am Ende sein wird. Aber heute haben wir ja, aber vielleicht kann uns ja den Weg der Busfahrer hier zeigen.
Oh ja.
Genau, wir haben einen ganz bekannten und beliebten, allseits beliebten Gast dabei. Kalle, schön, dass du den Weg gefunden hast in den Kompass.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin tatsächlich seit geraumer Zeit ein riesen Magic-Fan und freue mich total, dass ich jetzt hier bei sowas auch mal mitmachen darf, weil ich ein geheimer Podcast-Liebhaber bin, es aber nicht auf die Reihe kriege, einen eigenen zu machen, deswegen bin ich heute mal hier.
Da profitieren wir
davon. Keine Angst, wir wissen auch, wie man einen Podcast macht.
Ja, bei mir geht es eher um die Zeit, die ich dafür nicht habe, tatsächlich.
Das ist so ein bisschen, ich bin jetzt seit letzter Woche wieder richtig voll und ganz, hat mich das Berufsleben wieder, davor hatte ich so ein bisschen so ein Corona-Overlap, wo das mit dem Podcast ein bisschen besser ging und ich merke gerade schon, dass das auf einmal dann irgendwie weniger chillig wird mit so einem Podcast
nebenher. Ja, das ist dann manchmal so, manchmal gibt es Engpässe, aber es ist ja cool, wenn ihr es trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegt, das durchzuziehen.
Außerdem, das mit dem Busfahrer wird die einzige cringy Anspielung sein, keine Angst. aber trotzdem darfst du dich ganz gerne mal vorstellen, wer du bist.
Ja, genau. Also ich bin der Kalle, im Internet auch unter selbigen Namen bekannt. Ich mache YouTube-Videos und Livestreams auf Twitch, hauptsächlich tatsächlich im Simulationsbereich, wie der Freddy eben schon angesprochen hat. Der Bus-Simulator ist einer meiner herausragendsten und wahrscheinlich bekanntesten Formate, wo ich einfach den Busfahrer selber mime und so ein bisschen überspitzt darstelle. Letzten Endes ist das auch mein Beruf. Also ich mache das nicht nebenbei. Ich bin Vollzeit-Influencer, ja, eines der beliebtesten oder einer der beliebtesten Berufsbezeichnungen der Neuzeit, würde ich sagen. Und mache eigentlich sehr viel, was mir Spaß macht. Und das finde ich gut.
Das ist schon ganz cool auf jeden Fall, dass wir so langsam, aber sicher auch ab und zu Gäste in den Podcast bekommen, die man öffentlich gar nicht immer als Magic-SpielerInnen wahrnimmt. Das ist super cool. Und bei dir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich das richtig sehe, du hast ja schon am Anfang gemeint, Magic ist ein großes Hobby von dir. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, seit wann du spielst. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie du zu Magic gefunden hast.
Ja, gerne. Also tatsächlich noch gar nicht so lange. Also wenn ich jetzt so mit alten Hasen spreche, zum Beispiel, ihr hattet ja mal den Hendrik Ruhe hier bei euch auch im Podcast. Der ist ja jemand, der sein Leben lang schon Magic spielt. Bei mir ist es tatsächlich erst seit 3 Jahren so, dass ich überhaupt eine Magic-Karte besitze. Und seitdem hat sich aber auch einiges angehäuft. Und seitdem auch sehr leidenschaftlich tatsächlich. Wobei das vorher tatsächlich nicht so war und ich das sogar manchmal oder in einer gewissen Zeit meines Lebens belächelt habe. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
Genau. Und darum wird es heute auch so ein bisschen gehen, um die Zeit, nerdige Hobbys, Magic als Nerd-Hobby von klein auf bis jetzt. Und ein bisschen, wie sich das während der Zeit auch geändert hat, wie wir denken, dass es mittlerweile wahrgenommen wird. Und ja, um zu etablieren, gehen wir direkt nochmal in den schönen Magic Circle Jerking, damit jeder weiß, auch welche Farben du gerne magst und dass dich Leute dafür hassen können. Übrigens, für jede Farbe wird jeder gehasst.
Oder lieben.
Nein, Hass ist cooler.
Tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt noch nicht so lange spiele, wie viele andere oder wie ihr vielleicht auch, ist es so, dass ich da auch eine relativ lange, kurze, beziehungsweise eine lange Findungsphase hatte, die vor kurzem erst ihr Ende gefunden hat. Und ich dachte eigentlich immer, dass Schwarz-Grün so meine Farben sind. Das hat sich jetzt aber tatsächlich seit neuestem so ein bisschen angepasst und ich bin eher so der weiß-rote Typ mittlerweile. So ein bisschen aggressiv und mit Leben und so. Das finde ich ganz cool.
Ja, da gab es vor einer Weile eine ganz interessante Story, die, ich glaube, Hendrik getweetet hat mit einer kleinen Infinite-Combo. Das ist doch sicherlich noch eine nette Anekdote, in die wir kurz eintauchen können, bevor wir zum Hauptthema der Folge kommen.
Ja, tatsächlich habe ich mir einige Decks schon gekauft, also so fertige Commander-Decks und habe die versucht, immer wieder so ein bisschen anzupassen. Ich habe also eins, was ich schon jetzt sehr lange besitze und wo ich schon viel gefummelt habe. Und ein Deck habe ich mir einfach komplett alleine erstellt mit den Karten, die ich tatsächlich habe. Und ein, zwei Karten habe ich mir jetzt nachträglich noch gekauft. Und zwar mit Aurelia the War Leader. Und in der Kombination mit The Helm of the Host habe ich tatsächlich unter anderem noch mit Dracuzeth More of Flames. Also mit diesen drei Karten habe ich drei Leute in der Vierer-Commander-Runde einfach das Leben zur Hölle gemacht und einfach sehr, ich habe die auch zufällig hier gerade zur Hand, habe ich die Jungs einfach in den Boden gestampft. Das war mein schönstes Erlebnis in Magic bisher.
Ganz lustig, dass du Aurelia Helm ansprichst, weil das nämlich auch einer meiner ersten Commander-Erlebnisse war. Aber ich habe einen Sick River Cutthroat Deck gespielt und Aurelia und einen Helm of the Host geklaut vom Gegner.
Oh, das ist bitter. Ja, nee, das war tatsächlich sehr schön und ich stehe tatsächlich auch so in dem ganzen Magic-Universum total auf diese Engel und auf Drachen allgemein. Das sind so meine Lieblingswesen tatsächlich. Ja, und das hat gut gepasst, das hat Spaß gemacht.
Also es geht, wir haben es ja schon gesagt, insbesondere darum, ja, wir versuchen heute mal ein bisschen was, was wir vielleicht normalerweise noch nicht so häufig gemacht haben bei uns im Podcast, nämlich wir reden gar nicht so direkt über Taktik, über so richtige Deep Dives in die Strategie, sondern wir reden so ein bisschen mehr so auf einer Metaebene vielleicht über Magic als Hobby, wie sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert hat. Und wie möglicherweise auch unser Verhältnis oder unsere Identität vielleicht auch als Magic-Spieler und Magic-Spielerinnen oder in unserem Fall von uns jetzt ganz persönlich als drei Magic-Spieler heute ist im Vergleich zu möglicherweise eher so in der Jugendzeit. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Aber weil du gerade die Artworks angesprochen hast, ist das auch was gewesen, was dich jetzt konkret zu Magic gezogen hat? Oder was war so der Appeal? Wie hast du das Spiel kennengelernt? War das eher so über diese Fantasy-Flavor-Geschichte oder mehr so über das Game oder über Freunde?
Ja, also es war tatsächlich sehr, sehr simpel. Freunde von mir haben Magic gespielt und haben gesagt, Kalle, willst du nicht auch mal? Und ich war eigentlich schon so ein bisschen voreingenommen, habe gedacht, boah, Magic, ey, ist das, kann man da überhaupt noch so quer einsteigen, weil es gibt ja seit Jahrhunderten gefühlt Karten und es kommen im Jahr tausende neue Karten rausgefühlt und das war so für mich einfach eine große Überforderung erstmal. Aber als ich dann mal mit so einem Deck gespielt habe und muss auch dazu sagen, ich spiele tatsächlich auch fast nur Commander. Wenn ich nicht Commander spiele, dann habe ich Arena auf dem Computer und das war's. Also ich habe wirklich nur Commander-Decks und das ist auch das Format, was mir am liebsten ist und am meisten Spaß macht. Und ja, ich hatte jetzt nicht so auf einmal diese Erleuchtung so von wegen, oh, das sieht ja cool aus, sondern das war eigentlich mehr so ein, Freunde haben es mir gezeigt, okay, und haben mir dann auch den Spaß daran gezeigt und dadurch habe ich es dann auch lieben gelernt, so nach dem Motto.
Aber ganz cool, dass du Arena ansprichst, weil da würde ich jetzt nämlich als erstes reingehen. Und zwar würde ich halt jetzt mittlerweile sagen, das Image von Magic the Gathering hat sich, denke ich zumindest, sehr stark auch mit Arena geändert. Da Arena ja zurzeit eben, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Jahren existiert. Zumindest in der Beta, glaube ich, 4 Jahre, drei richtiger Release. Und Arena ist ja halt trotzdem dann einfach nur ein Videospiel. Und einfach also das Hobby-Videospiel an sich ist, denke ich, ein Einstieg, den er im Arena macht. Und man hat eben diese Assoziation zu Magic dann. Weil mittlerweile ist es halt einfach so, Leute spielen Videospiele. Das ist ganz normal. Von meiner Mutter, die Nachbarin, das 11-jährige Kind, das spielt Fortnite. Das weiß ich, weil ich die schreien höre und sonstiges. Wenn ich da bin. Drüber. Und
ja, also, achso.
Kannst du gerne machen.
Ja. Achso, ja gut. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, gerade so diese ganze YouTuber- und Streamer-Ära, sage ich jetzt mal, hat dem Ganzen einfach einen zugänglicheren Touch gegeben. Generell so dieser ganzen Nerd-Kultur und allem. Genau, also ich denke halt, dadurch, dass es Leute gibt, die Videos darüber machen, dass ihr zum Beispiel auch einen Podcast macht und dass dieser ganze Content, der sich eigentlich früher nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich jetzt mal, unter Freunden verbreitet hat, heute eigentlich im Internet per Klick einfach sofort verfügbar ist, ist einfach auch eine offene Tür für Leute, die das einfach vorher, die nicht durchgehen wollten. Also ich hatte auch früher schon Freunde, die gesagt haben, boah, Magic ist das beste Spiel, und die kommen da mit ihren großen Kisten voller Karten an und bauen sich da ihre Decks, und ich habe dann immer gedacht, so, boah, das ist gar nichts für mich. Aber jetzt in den letzten Jahren, wo ich dann auch Streams sehe, gerade von Arena her oder Videos dazu gesehen habe, war das für mich auch ein immer interessanteres Thema. Da man muss auch dazu sagen, Magic ist, glaube ich, jetzt als Trading Card Game nicht so das einsteigerfreundlichste Trading Card Game. Mhm. Aber durch Arena mit einem sehr guten Tutorial mittlerweile hat man einfach einen sehr, sehr einfachen Einstieg in das Spiel, zumindest was die Grundkenntnisse und die Grundverständnisse angeht. Also ich habe heute natürlich noch Partien, wo ich dann auf einmal da sitze, da zieht der Hendrik da irgendeine Karte und sagt, ja, die macht jenes und das und du kannst mich nicht mehr angreifen. Ich denke mir so, hä, wie geht das? Aber letzten Endes ist es, glaube ich, gerade diese Digitalisierung, die das jetzt so ein bisschen möglich gemacht hat, dass Leute sich damit auch eher beschäftigen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da anreißt, dass es ja auch ein Hobby ist, wie viele so ein bisschen spezialisiertere Fandoms, das mittlerweile sehr viel Geschichte hat, dass Leute hat, die auch furchtbar enfranchised sind. Mhm. Und dass das ja auch was ist, was ja so ein bisschen auch mal irgendwie abschreckend wirken kann für Leute, die sich denken so, uff, ja, ich habe irgendwie Interesse daran, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Also mir geht das zum Beispiel manchmal so bei so richtig krassen Dungeons & Dragons Campaigns, da hatten wir das Thema schon ein paar Mal im Podcast, oder ich glaube Warhammer, dieses Tabletop Warhammer 40k ist ja auch so ein Ding, wo ich mir jetzt als externe Person denke so, hä, also wie will ich denn da, wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Mhm. Und das hat sich ein bisschen verändert. Eine andere Sache, die sich aber auch verändert hat bei Magic, und du hast es vorhin schon so ein bisschen angerissen, wir können zu dem Mechanischen vielleicht nachher nochmal zurückkommen, aber das ist ja so ein bisschen, glaube ich, so, da kommen wir jetzt in den Hauptteil von der heutigen Folge. Ich glaube, alle drei von uns haben ein bisschen eine unterschiedliche Geschichte mit Magic. Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe mit 13 ungefähr angefangen, in einem Alter, wo das noch gar nicht irgendwie eine Rolle gespielt hat, ja, was ist jetzt irgendwie der Ruf von einem Hobby oder wie sind die Leute so, sondern ich fand es halt cool als Spiel einfach so und habe das aber auch nie aufgehört. Freddy hat angefangen, nachdem er jahrelang bereits Yu-Gi-Oh!-Spieler auch war und auch von daher noch so ein bisschen den Gateway bereits hatte. Und bei dir, du hast es ja vorhin gemeint, und das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger der Folge, weil du ja mal auch diesen Tweet geschrieben hattest, wo du meintest, so früher hatte ich irgendwie den Bezug nicht so ganz zu diesen Hobbys. Also irgendwie gerade in der Schule Leute, die dann irgendwie so Warhammer gespielt haben oder Magic oder irgendwelche seltsamen, weirden, dorky Hobbys hatten, die habe ich tendenziell eher belächelt, hast du vorhin gesagt. Auf Twitter hast du sogar geschrieben, ausgelacht. Also die hast du, das war nicht so dein Tribe, sage ich
mal. Ja, um es jetzt mal mit meinen.
Und jetzt ist es aber irgendwie ein total cooles Hobby von dir, so, ne?
Absolut. Also, um es mal vielleicht mal mit meinen. Ich habe eine sehr lockere Zunge. Früher fand ich.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht.
Ich hoffe, das stört jetzt nicht, aber ich fand früher war das. Also, als ich da in der Schule noch saß, in meinem Abitur, fand ich, waren das die größten Opfer. Also, die Leute, die da sitzen mit ihren Kartendecks und dann da irgendwie Dungeons & Dragons Charaktere malen und ihre Figürchen anmalen, da dachte ich so, was ist denn mit euch los? Was soll das? Und dann kam tatsächlich über so einen Store, so einen Spieleladen, hat ein Kumpel mich mal gefragt, ob ich mal mit will. Da war tatsächlich auch ein Yu-Gi-Oh! Turnier und da habe ich dann mal mitgemacht. Und Yu-Gi-Oh! Fand ich eigentlich immer ganz cool, aber ich habe das so für mich unterm Radar gelassen, weil Yu-Gi-Oh! Natürlich im Fernsehen lief, man den Anime-Nachmittag dann da verbracht hat und dann kam da Yu-Gi-Oh! Und hier, das ist jetzt der Karten und ne, Schattenwelten, hast du nicht gesehen. Und da dachte man sich so, geil, ne, das ist irgendwie cool. Und da bin ich dann irgendwie mit eingestiegen und habe da mal mitgemacht. Aber das war für mich auch so das Maximum, weil ich glaube, früher war mir das nicht so bewusst, aber Yu-Gi-Oh! Ist ja ultra simpel, so vom Spielprinzip her. Es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, Karten, die das alles so ein bisschen, aber alleine, dass man theoretisch nur opfern muss, um irgendwelche Karten da, stärkere Karten zu spielen. Man kann eigentlich jede Runde da die verdeckten Fallenkarten legen und so. Ist meiner Meinung nach deutlich simpler, als dass man jetzt auf Mana hoffen muss oder dass man auf Länder hoffen muss, wie bei Magic zum Beispiel. Gerade wenn man ein Tricolor-Deck spielt, dann wird es halt immer schwieriger, da auch seine Karten aufs Deck zu bekommen. Und ja, das war für mich eine Zeit lang einfach was ich überhaupt nicht verstanden habe. Heute liebe ich Pen and Paper. Ich bin jetzt Freitag tatsächlich erst wieder in einem Pen and Paper mit dabei. Ich war jetzt vor kurzem im Zuge einer großen Streaming-Aktion auch wieder bei einem Pen and Paper. Ich liebe das total. Meine Freundin und ich wollen auch mal Freunde einladen demnächst und auch mal so einen D&D-Abend machen. Und ich selber habe auch früher Warhammer 40k dann gesammelt. Ich habe mir eine Dark Elder Armee erstellt und die dann auch selber bemalt. So. Also es gab halt einfach diesen Wandel. Früher war ich auch einfach ein Arschloch und habe gesagt, ihr seid alle Kacke, was ihr da macht, ihr seid dumm. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich musste mir einfach irgendwann eingestehen, dass ich dazugehöre und dass das auch überhaupt nicht schlimm ist und dass man sich dafür auch nicht schämen muss, dass man sowas cool findet. Jeder soll einfach das machen und spielen und seine Freizeit so gestalten, wie er sie Bock hat, und das ist das Allerwichtigste dabei. Aber wenn man jugendlich ist, verrückt und eigentlich nur Party machen will, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen anders.
Natürlich beleidigt man Leute, wenn man Dark Elder Spieler ist. Also ja. Das ist auch Lore akkurat.
Ja, stimmt. Das steht so im Kodex.
Ja. Mindestens zweimal die Mutter beleidigen. Ja. Sonst.
Ja. Genau. Ich finde es aber ganz interessant, tatsächlich diese, ich weiß nicht, ob Transformation das richtige Wort ist oder so ein bisschen vielleicht einfach, dass du im Laufe der Zeit, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, so ein bisschen den inneren Nerd irgendwie zugelassen hast, sage ich jetzt mal. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird so. Oder kennengelernt hast, rausgelassen hast. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz ähnlich. Also als ich so 15, 16 war, habe ich jetzt Magic, ich habe das immer gespielt und ich habe es jetzt auch nie irgendwie verheimlicht oder so, aber ich habe es jetzt bei mir in der Schule auch nicht gerade an die große Glocke gehängt. Also es war jetzt nicht so, wie es heute ist, dass ich gerne mal auch Leute, die ich neu kennenlerne, so eine der ersten Sachen, die ich halt sage, ist so, hey, ich habe dieses Riesenhobby, das macht mir total Spaß, das ist voll cool, hey, wenn du Bock hast, so lass uns, komm mal vorbei, ich kann es dir mal ein bisschen zeigen. Also halt nur, wenn die Leute natürlich wirklich Lust drauf haben. Es gab aber eine Zeit, wo ich da so ein bisschen, also das ist so diese, oh, das wird jetzt ein bisschen, ich hoffe, das wird nicht zu open und vulnerable heute und raw, aber mal gucken, ein bisschen so diese verwundbare Teenager-Zeit. So, bei mir war das damals schon auch so, ich wusste auch nicht genau, wo sind jetzt meine Interessen, in welche Richtung entwickle ich mich, und in der Zeit war ja auch dann total wichtig, ist man irgendwie in irgendeiner Gruppe in der Schule, gehört man dazu und all diese Dinge so. Und ich glaube, und das ist was sich, glaube ich, geändert hat, es gab eine Phase früher, wo Magic vielleicht auch ein bisschen oder generell so nerdige Hobbys eben auch generell stigmatisierter waren. Jetzt nicht nur beim jungen Kalle, sondern vielleicht ganz allgemein. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Oder was meinst du, Freddy? Wie ist da dein Eindruck?
Naja, da, lustigerweise bin ich halt Richtung Dorfschule halt groß geworden und da war halt alles Fußball. Der war Fußball, 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 Fußball. Aber ich habe halt eine Sache, die in manchen Leute fehlt. Extrem gute soziale Kompetenzen, wenn ich mit Leuten gegenübergehe. Und dann habe ich nämlich auch irgendwann herausgefallen, jedem war quasi ein nerdiges Hobby zugestanden. Ohne irgendwas. Du konntest spielen, du konntest Yu-Gi-Oh! Spielen. Beides zusammen, dann gehen wir schon langsam so in die Richtung. Das heißt, du musst.
Du meinst, jeder hatte so ein bestimmtes, genau. so ein bestimmtes Budget, das er
Budget hat, quasi. Ja. So, egal, wer okay. ist, es war bei uns. Aber ich bin halt in einer einzigartigen Situation, weil ich war bekannt als der Uber-Nerd. Und gleichzeitig war ich auf jeder Feier, habe mich mit jedem verstanden, bin auf Hauspartys und sonstiges eingeladen worden. Und war eigentlich ziemlich populär, weil jedes Mal, wenn Leute irgendwas wollten, war ich auch der Erste, der dann halt mich mit PCs und sonstiges ausgekannt hat. Und dann wollte irgendjemand scharfe Chili-Schoten und die habe ich ihn halt bestellt. Ich habe halt sehr schnell herausgefunden, für was jeder nerdig ist. Und eine Sache, die ich halt konnte, war halt auch Leute, die es halt nicht verstanden haben oder sonstiges, wie jetzt Yu-Gi-Oh!, einfach mal hinzusetzen und ein bisschen über die zu reden und denen das Spiel mit beizubringen. Und es war einfach dann ein gechillter Abend, ob sie es wollten oder nicht, war dann am Ende wurscht, aber jeder hat meine Position dann irgendwann verstanden. Und das ist
klar. Also deine Strategie war einfach, dein gesamtes Dorf zu kolonialisieren und zu
SpielerInnen zu machen. Hier ist das nämlich eine Sache. Ich hatte damals unglaublich viel Selbstvertrauen, das irgendwo hingegangen ist. Und das ist halt ansteckend gewesen.
Nice.
Wie war das denn, Kalle? Oder was ist denn deine Einschätzung zu dem, was ich vorhin meinte, mit dem, dass eben vielleicht nicht nur bei dir persönlich sich das geändert hat, sondern ganz allgemein? Also ich glaube schon, dass das ein bisschen so ist, dass diese Gaming-Hobbys, wir hatten es ja vorhin auch mit dem Streamen, dass das eben, also das ist ja in gewisser Hinsicht auch eine Frage von neuen Websites, die es eben, also Twitch gibt es ja auch noch nicht so ewig zum Beispiel, das ist ja, wo du eben auch ganz viel oder hauptsächlich unterwegs bist. Aber eben auch sowas wie, dass Game of Thrones so ein riesiges popkulturelles Phänomen geworden ist in den letzten 10 Jahren. Also auch diese ganze Idee, so Fantasy, Drachen, Ritter, all dieses ganze Setting, in dem sich Magic ja auch bewegt, ist lange nicht mehr was so nischig ist, wie es früher war.
Definitiv.
Würdest du das auch so sehen oder was glaubst du, woran das liegen könnte?
Also ich würde da schon auch zustimmen. Letzten Endes ist es so, ich denke halt, dadurch, dass halt, wie gesagt, dieser ganze Content einfach zugänglicher ist, alleine, also ich meine, das Wort Influencer kommt ja nicht von ungefähr. Das bedeutet, wenn mir Leute folgen, mir Leute zusehen bei dem, was ich tue und ich da gut drüber spreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie mir zustimmen und dass sie sich von mir beeinflussen lassen im wahrsten Sinne. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Magic ist richtig geil, obwohl ich vielleicht für manche Leute wie jemand wirke, der sich damit nicht auseinandersetzt, dann überlegen vielleicht Personen XY, sich dem doch mal zuzuwenden, so wie es bei mir letzten Endes auch gewesen ist. Und ich denke generell einfach ist, was das angeht oder was solche Sachen generell angeht, die Gesellschaft vielleicht ein bisschen ja offener geworden für solche Themen. Ich glaube einfach, dass es früher, und ich bin halt mittlerweile 31, als ich zur Schule gegangen bin, war es halt cool, immer die nicesten neuen Nikes zu haben oder die neuen Alben von irgendwelchen Rappern zu kaufen. Ich habe mich halt in so einem Freundeskreis bewegt, wo das halt gang und gäbe war. Natürlich gab es schon immer auch Leute, die eher Rockmusik oder sowas gehört haben oder auch vielleicht sogar Folk oder sowas. Aber letzten Endes ist es aber auch einfach entspannter. Also man wird nicht immer direkt verurteilt, nur weil man ein bestimmtes Hobby hat. Ist so mein Eindruck einfach. Und die Akzeptanz für sowas ist einfach viel höher als früher, meiner Meinung nach. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wie es heutzutage in der Schule abläuft. Was ich aber weiß, ist, dass Schüler, Schülerinnen sehr früh in die Hand, also in den Besitz eines Smartphones geraten und somit also auch zeigen können, hier, guck mal, das finde ich cool, hier Magic oder hier Spiel XY oder Warhammer 40k, dann machen die YouTube auf und zeigen auf dem Schulhof Videos. Das gab es bei mir früher gar nicht. Also dieser entweder du bringst halt deinen Karton mit und das höchste der Gefühle war halt, dass wir Pokémon-Karten getauscht haben in der 4. Klasse so und dann halt Yu-Gi-Oh! Auf der Tischtennisplatte gespielt haben. Und darüber hinaus ging eigentlich gar nichts. Und wenn du nicht erzählt hast, was du machst oder was du cool findest, dann hat das auch keiner mitbekommen.
Richtig, weil schön, dass du das ansprichst, das ist nämlich noch, was ich sagen wollte. Weil das war nämlich so der Aufhänger, weil jeder war für irgendwas nerdig, aber niemand hat es gezeigt. Das würde ich nie vergessen, dass einer der größten, ich sage jetzt einfach mal Bad Bitches, jede Woche saufen, bla bla bla. Sie war ein riesen Sailor Moon Fan und Magical Girl Animes. Und das habe ich halt dann irgendwie erfahren, halt auf einer Grillparty. Halt einfach, weil ich es halt irgendwie rausgelockt bekommen habe, dass sie da eigentlich ein Riesenfan ist. Und ich habe halt mit ihr dann über Serien und sonstiges geredet. Und das war auch ein Grund, wieso ich zum Beispiel ein bisschen an Popularität gehabt habe, weil ich nämlich halt einfach mit jedem nerdigen Hobby ein bisschen versucht habe, mich auf die Person einzulassen. Egal was es war, ich war da nie so judgmental. Und dadurch habe ich halt sehr viel erfahren. Warte mal, jeder von euch hat irgendwas und jetzt halt, wo es halt online ist und wir halt trotzdem noch alles ein bisschen online teilen, ist halt, teilt halt jeder so ein bisschen auch mal seine Secrets, das, was er so ein bisschen mag. Und dadurch, dass es ein bisschen öffentlicher ist, wollen die Leute natürlich dann auch dazu ein bisschen mehr stehen, weil es macht dich ja ein bisschen einzigartiger in halt so einer bisschen Welt des Online-Einheitspreis.
Ja.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass man eben, also es ist jetzt alles wirklich sehr vielleicht auch spekulativ, also ich will mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen hier, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mit dem Podcast, wir müssen ja nicht vergessen, wir sind drei vergleichsweise mittlerweile nicht mehr ganz junge Dudes
Ja,
irgendwie.
das
Also
stimmt.
unsere Perspektive ist möglicherweise auch nicht mehr die aktuellste und auch eben so wie ohnehin ein bisschen limitiert, aber ich kann nur so von meiner Erfahrung sagen, dass jetzt einfach mal so meine persönliche Journey mit Magic war am Anfang schon sehr, dass ich halt, dass es klar war, so es gibt diese Community, die auch früher noch mal viel schwieriger war, die Magic Community, als ich sie heute wahrnehme. Also zumindest als ganz junger Spieler habe ich da teilweise auch irgendwie ein bisschen zwiespältige Erfahrungen leider gemacht. Aber in dieser Community, da hat man einen Anschluss mit dem Spiel, da findet man Leute, die das spielen, auch vielleicht im eigenen Freundeskreis. Aber dann so diesen Sprung zu machen, so Magic wahrzunehmen oder eben, ja, also damals war es noch Magic, noch nicht Commander, als Teil von der Person, die du bist und auch eben, ja, so zu sagen, so, hey, das ist halt was Cooles, das macht halt Spaß und das ist nichts, was ich irgendwie trennen müsste von meinem generellen Auftreten so.
Ja.
Das ist was, was zuerst mit der Zeit passiert ist. Und ich glaube, das ist auch was, was so ein bisschen damit zu tun hat, mit dem, was ihr beide jetzt so ein bisschen angesprochen habt, dass wir vielleicht insgesamt auch noch lange davon entfernt sind, irgendwie eine perfekt tolerante Gesellschaft zu sein, so, aber dass so diese Idee, dass es irgendwie einen klaren, das ist in Ordnung, das ist irgendwie gut, das ist irgendwie nicht so gut, das ist erstrebenswert, das ist nicht so erstrebenswert, das ist so ein bisschen diverser geworden. Und ich glaube, das gilt auch für Hobbys und für diesen Freizeitbereich so.
Absolut. Aber also ich meine, letzten Endes, ich bewege mich jetzt seit Jahren ja natürlich auch in einer ganz bestimmten Bubble. Das bedeutet, es wird trotzdem natürlich noch Leute geben, die sagen, boah, was macht ihr denn da eigentlich? Also, das finde ich gar nicht so interessant. Aber ich würde da grundlegend schon zustimmen, dass ich sagen würde, jo, es gibt halt einfach mehr Toleranz dafür als früher, meinetwegen. Und ich habe ja auch vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ich da ja auch eine Entwicklung durchgemacht habe und ich mir einfach irgendwann eingestanden bin. Ich bin einfach jemand, der gerne mit so Karten rumzockt oder mal hier Warhammer bastelt oder auch mal einen D&D-Abend macht, weil das einfach cool ist für mich und ich mich damit, also das für mich einfach wertvoll verwertete Freizeit ist. Also, dass es nicht verschwendete Zeit für mich ist, sondern dass es mir einfach was gibt, dass ich mich da mit Freunden hinsetze. Wir holen uns da ein bisschen Limo, ein paar Chips und dann wird gezockt einfach. Weißt du, schön an den Tisch gesetzt und dann wird einfach gemacht. Und da muss ich sagen, finde ich, war ich früher ein absoluter Lappen, dass ich das nicht so zugelassen habe, weil ich mich immer so ein bisschen versteckt habe und dann vor meinen coolen Freunden immer so, ach nee, sowas würde ich nie machen. Und dann heimlich immer an die Playsee gesetzt und da irgendwie, keine Ahnung was, irgendwie ja alte Spiele angeworfen, so Prince of Persia oder sowas angeworfen habe. Oder wie gesagt, halt die Warhammer-Figuren ausgepackt. Das habe ich schon relativ
Ja,
früh
und
zum
ich meine,
Beispiel gemacht.
es ist
Du warst
objektiv
bei
ein
Summoners Inn.
angenehmeres Leben.
Ja.
Yes, ich erinnere mich jetzt gerade wieder an das. Weil ich
Okay.
habe jetzt nämlich hier, habe nämlich jetzt hier ein Thema, das ich nämlich doch gleich anstellen wollte mit der Netflix-Serie, die nächstes Jahr kommt. Und dieses Jahr kam ja eine Dota-Serie. Und
Ach,
dieses
die
ganze
LOL-Serie.
E-Sports-Zeug hat ja auch ein bisschen die Massenaugen davon gelenkt. Warte mal, wenn du sagst, das ist nur ein Hobby, aber mittlerweile sehen das ja auch einige als Beruf und es wird jetzt dann auch ein bisschen in die Vorfront sein. Also, dass mehr hinter solchen Hobbys stecken kann, ist mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen mehr akzeptiert, einfach dadurch, wie E-Sports und sonstiges mit vorangegangen ist und auch Magic the Gathering ein bisschen mit sich nimmt, weil auch ein bisschen Geschichte. Magic the Gathering Coverage gab es vor vielen E-Sports-Events und viele E-Sports haben sich damals ja an die Aufmache von Magic the Gathering Events orientiert. Das waren ja die gleichen Unternehmen, die das ursprünglich gemacht haben, wie die ersten League of Legends World
Also meinst du die
Championships und so.
TV-Produktion, die
Genau.
dahinter steckt?
Ja.
Ja, das stimmt schon. Also ja, der E-Sport-Wandel oder die, ich meine, das prominenteste Beispiel dafür ist ja, dass der FC Schalke 04 in E-Sport eingestiegen ist und das ja auch dann tatsächlich deutschlandweit eine große Runde gemacht hat. Und witzigerweise hat dieser E-Sport-Einstieg dem Verein jetzt letztes Jahr finanziell den Arsch gerettet. Aber ja, das ist einfach, ich glaube generell dieses, dass digital sehr viel for free verfügbar ist, macht das einfach für viele einfacher. Das ist einfach so, würde ich sagen. Und klar, solche Turniere und Events, die dann auch ausgestrahlt werden und auf einer professionellen Ebene auch, die also konkurrieren mit Bundesliga etc. pp., einfach von dem Production Value her, das macht das natürlich auch interessanter für Leute, die auf professioneller Ebene konsumieren möchten, definitiv.
Das ganz Interessante bei Magic ist ja gerade, ist ganz cool, dass ihr jetzt in dieses Thema so ein bisschen eingestiegen seid. Da passiert ja so aktuell ein bisschen eine Trendwende in der Strategie, wie Wizards eben ja so marketingmäßige Akzente setzt. Und das ist auch eine große Debatte in der Community, die wir in Zukunft nochmal, haben wir schon Folgen dazu geplant. Magic hat gerade sehr stark zurückgefahren, wie viel es investiert in E-Sports, in Coverage. Das war ja sehr lange, war das in einer gewissen Phase von Magic eben genau die Marketingstrategie, dass die Firma sich damals dachte, so irgendwie hat dieses Hobby vielleicht so ein bisschen so diesen nerdigen Ruf. Ja, also das war mehr so wirklich so 2005, 2006, also wirklich als die Welt noch eine vollkommen andere war. Wie kommen wir da raus? Naja, über diese Idee sportliche Competition. Und wir machen ordentliche Preisgelder und aus der Zeit gibt es dann auch ganz interessante Werbeclips, die man sich noch angucken kann auf YouTube, ja, also wo irgendwelche Leute an der Beach dann irgendwie Magic spielen, also alles so, oder so 1997, weißt du, so 90er-Jahre-Ästhetik. Und mittlerweile macht Magic selber aber gar nicht mehr so sehr, dass sie sagen, wir versuchen jetzt dieses Fantasy-Ding so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und das mehr so erwachsen, seriös wirken zu lassen, sondern die embracen das viel mehr. Also die embracen so dieses Nerdige eben im Nachgang zu dieser ganzen, also Entwicklung, auf die ich vorhin kurz Bezug genommen habe, eben, dass eben diese Fantasy-Sache auch viel, viel mehr Mainstream geworden ist. Finde ich ganz spannend, dass da eigentlich der gegenteilige Prozess ein bisschen passiert oder dass sich diese stärkere Akzeptanz von diesem, also oder einfach der Fakt, dass nerdige Hobbys, dass Fantasy nicht mehr so dieses Nischige ist, was es früher war, das schlägt sich da auch nieder
ja,
eben.
Also ich kann da auch direkt noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn letzten Endes ist es ja so, Wizards ist eine Firma wie viele andere, die wollen natürlich neue Kunden gewinnen. Die wollen stetig Leute bekommen, die sich für ihr Produkt interessieren. Das ist einfach so. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es unter den vielen alten Hasen, die jetzt mittlerweile ja vielleicht schon Jahrzehnte Magic sammeln und auch spielen, dass sie sich vielleicht so ein bisschen davon gestört fühlen, dass das jetzt so salonfähig wird, weil sie vielleicht das früher sogar als ihr geheimes Ding hatten, so mit ihrem Stammtisch, jeden Samstag wird Magic gespielt und jetzt auf einmal fängt jeder an, im Kartenladen zu rennen, holt sich da die Pakete. Kann ich mir vorstellen. Ich muss sagen, ich finde das mega cool. Ich finde das mega cool, dass es jetzt so einen Wandel gab, dass es nicht nur professionalisiert ist, sondern ich wurde natürlich jetzt auch in der Vergangenheit schon oft mal angefragt, hey, Kalle, hast du nicht Lust, dass wir mal ein bisschen kooperieren oder dass wir mal was zusammen machen? Zu jedem Set kriege ich da irgendwie erstmal ein Paket zugeschickt und irgendwelche Sammelbooster und hast du nicht gesehen? Freut mich persönlich natürlich, dass sich meine Sammlung for free so ein bisschen erweitert. Aber ich glaube einfach, dass die, weil du jetzt die Marketingstrategie angesprochen hattest, man einfach den Buddy-Move macht, so hey, weil das Ding ist einfach, gerade in meinem Beruf ist es so, viele Leute teilen mit mir so eine einseitige Freundschaft, sie kennen mich viel besser als ich sie. Das bedeutet, wenn ich sage, hey, ich spiele jetzt Magic und ich mache das einmal die Woche, dann entwickelt sich für die auch ein Interesse unter Umständen und das ist quasi so der Move, den man jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen mitbekommen hat, weil früher haben Wizards ja zum Beispiel gar nichts mit so Influencern per se gemacht und genau, das ist ja jetzt
relativ neu.
Hochaktuell ist das ja viel mehr geworden. Also die Die Gina, die sitzt quasi im deutschen Büro von Wizards und ist meine ehemalige Managerin sogar. Und mit der bin ich in sehr engen Kontakt, was so Magic angeht. Und die hat mich jetzt auch zum Beispiel letztens mal dazu gebracht, zu einem Pre-Release-Event in einem Store zu gehen. Da habe ich an einem Turnier teilgenommen. Es war mega geil, hat ultra viel Bock gemacht. Und genau so läuft es, glaube ich, jetzt mittlerweile, dass man einfach sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich finde das nice. Dann bin ich da, mache über Social Media irgendwelche Posts und dann auf einmal ist da ein Interesse bei Leuten geweckt, die sich da wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mit beschäftigt hätten, aber weil Kalle das macht oder weil Influencer XY das macht, den man cool findet, ist das Interesse vielleicht künstlich erstmal erschaffen, aber vielleicht hält es sich dann auch, weil man sich damit beschäftigt.
Es ist eben ein Ausdruck davon, dass es mehr über den Lifestyle geht oder über dieses, was ich eben schon meinte, so Embracen von dem Spiel in all seiner eigenen Coolness, wenn man so will. Mhm. Also Magic ist ja auch, finde ich, was Cooles. Also es ist irgendwie ein sehr komplexes Hobby und das macht es irgendwie außergewöhnlich und cool. Das ist so ein bisschen, Freddy, was du auch vorhin meintest. Aber eben durchaus über diese Schiene so, lass es einfach mal so als Lifestyle in all seinen Ausformungen für sich stehen. Ja, mhm. Also mit Cosplay gibt es ja auch eine große Kultur mit diesen Conventions. Und nicht mehr so wie früher es eine Zeit lang war, es geht um Competition, es geht um Turniergewinne, so. Also das ist, wie gesagt, innerhalb der Community nicht ganz unkontrovers und ich persönlich finde auch einen großen Reiz von Magic den, dass es eben mechanisch so interessant und anspruchsvoll ist und dass man eigentlich nie auslernt dabei und dass es dich über viele, viele Jahre lang immer wieder neu catchen kann, so. Aber ich glaube, der Einstiegspunkt und das, wie sich auch das Hobby und die Community als Ganzes, wie die von außen wahrgenommen wird, ist was, was sich schon auf jeden Fall geändert hat in den letzten Jahren. Ich denke aber, das ist auch was, wo wir als Community durchaus auch noch, also gerade in so einer Übergangsphase sind.
Aber bloß, weil du es kurz erwähnt hast, weil so sehr sich Sachen ändern, bleiben sie auch gleich. Und eine Sache, wo ich denke, ist eine große Kluft zwischen alten und neuen Spielern entstanden ist, wie Booster aktuell gesehen werden. Weil damals war es, Booster sind für Draft. Booster sind hauptsächlich für Draft. So bekommt man neue Karten. Die Magic-Spieler, die das wollen, die das aufreißen, meinetwegen, aber eigentlich sind sie primär für Draft. Wir brauchen die Leute in den LGSs, damit sie das machen können. Die Set-Booster sind aber jetzt zum Beispiel speziell designt, um nur geöffnet zu werden. Und das Draft läuft immer mehr in den Hintergrund. Ein kleines Problem ist halt, dass sehr viele dieser älteren Spieler halt dann immer noch dieses LGS an sich gewöhnt sind. Dieses Environment mit Draft-Packs und man trifft sich dann und geht danach vielleicht nochmal zwischendrin zum Subway Zwischenrunden oder was auch immer, hat halt so einen richtig schönen Spieleabend oder einen Spieletag und das geht, finde ich, mit wie sich die Booster ändern und auch wie sie hergestellt werden und teilweise keine Drafts mehr stattfinden, weil nur Set-Booster geliefert werden konnten bei manchen Läden und sonstiges. Ich glaube, da haben, muss ich auch persönlich sagen, haben sie manchmal ein bisschen unterschätzt, dass es dann doch wichtig ist, die Alten immer noch bei Laune zu halten. Und wie aktuell Wizards die Booster sieht als reines, ich öffne und das sind die Karten und mit den Karten spiele ich, versus wie viele Community-Mitglieder Booster-Packs sehen, da gibt es so ein bisschen einen Clinch aktuell, weil sich das ein bisschen geändert hat, ohne wirklich gelenkt zu sein von einer Seite oder die andere.
Wobei ich auch glaube, dass das vorübergehend ist und ich glaube, es muss diesen Clinch auch nicht geben. Also ich erinnere mich noch, Kalle, du hast vor einer Weile mal gepostet auf Twitter, dass du eben so ein paar Booster aufgemacht hast und das ist ja durchaus auch was dir Bock macht, ne? Einfach mal Booster aufreißen. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist was ich finde, was also an diesem Beispiel Booster, so wie dieses Produkt eben auf unterschiedliche Arten genutzt werden kann, das steht vielleicht ein bisschen bildhaft dafür, wie das Hobby für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge sein kann. Also man kann auf total unterschiedliche Arten Magic spielen. Und das finde ich eine Stärke davon. Weiß nicht, wie du, also was du dazu sagen würdest.
Ja, also ich finde das super interessant, denn ich finde, Dadurch, dass es halt mittlerweile auch im digitalen Bereich, Stichwort vielleicht zum Beispiel FIFA, einfach einen Hype darum gibt, einfach Pakete aufzureißen und zu hoffen, da ist was Krasses drin. So, da, also einfach so diese Hoffnung, ich ziehe eine wertvolle Karte und kann dann hier mit meiner Scanner-App erstmal checken, ob das irgendwie $40 wert ist und dann freue ich mich. Bei mir ist es tatsächlich so und da weiß ich nicht, wie das grundsätzlich ist, aber oder bei den alten Leuten, also nicht alt im Sinne von Alter, sondern ältere Spieler, die schon lange dabei sind, ich drehe mich hier im Kreis. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, ich mache ein Paket auf und ich mache das tatsächlich, wenn ich das in der Zeit gemacht habe, immer mit meiner Freundin zusammen, weil die jetzt auch übelst im Magic-Hype ist. Wir sitzen nebeneinander und wir zeigen uns immer die Karte ins Gesicht, aber guck mal, wie cool die aussieht, so einfach. Das ist so das Erste, was wir machen. Ja. Einfach so, einfach das Artwork honorieren, weil muss man auch mal klar sagen, wie krass die Karten gezeichnet sind und wie krass da einfach, wie viel Details und wie viel Liebe damit reingesteckt wird. Da habe ich einfach so ganz oft das Gefühl, da fehlt oft die Wertschätzung für. Ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die machen die Pakete auf und gucken nur, okay, ist es gelb, ist es orange, ist es mythic, ist es rare, so nach dem Motto. Und dann stapeln die das und den Rest schmeißen sie gefühlt schon in den Müll. Und das ist für mich so, wir gucken uns jede Karte an und dann so, boah, hier, die sieht cool aus und die hat einen coolen Namen und der Effekt ist nice und sowas. Und dann geht's vielleicht mal darin, auch daraus ein Deck zu bauen. Das war jetzt, wie gesagt, letztens bei mir der Fall. Aber ich habe jetzt auch letztens meinen ersten Draft gespielt bei diesem Pre-Release-Event, was ich angesprochen habe. Und da muss ich auch sagen, es hat mir ultra Bock gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht, einfach sofort zu wissen, ich habe jetzt ein bestimmtes Repertoire an Karten, die werden mir jetzt hier offengelegt. Ich habe die jetzt seit 2 Minuten in der Hand und ich muss jetzt irgendwas daraus basteln. Das ist halt auch ein ganz besonderer Kick für mich gewesen, dass man halt sagt, da muss ich jetzt irgendwas Zusammenhängendes draus bauen. Und bei diesem Turnier, was ich angesprochen habe, oder bei diesem Event, habe ich dann, obwohl ich sowas noch nie gemacht habe, auch schon direkt den 2. Platz belegt, obwohl da Leute waren, die schon seit gefühlt 300 Jahren mit dabei sind und auch so einen Bart haben und Metal-T-Shirt und alles Mögliche. Und ich sitze da und bin voll der Grünschnabel eigentlich und mache die Leute da platt, weil das irgendwie, ja, irgendwie gepasst hat an dem Tag. Oder ich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Glück im Draft hatte. Aber es war cool, es hat mega Spaß gemacht.
Ja, und das ist halt auch echt was, was Wichtiges eben für viele Spieler, weil genau diese Erfahrung ist halt trotzdem was ein Teil möchte, insbesondere eben halt die Drafter. Aber ja, mich interessiert es halt besonders, weil ich halt gerade meine Bachelorarbeit über Gacha-Spiele und Lootboxen schreibe. Und ich schließe mich nicht davon aus, dass ich nicht selbst Gacha-Spiele spiele.
Hast du denn auch schon, wie heißt das hier?
Genshin Impact, Sinnoh.
Genshin Impact, genau, ja. Das ist ja so.
Arknight,
das ist ja so das Game.
Gerade World Flip.
Ja, aber da müsstest du dich eigentlich auch mit FIFA auseinandersetzen, weil FIFA ist, glaube ich, so Mainstream-Vorreiter, was das Ganze so angeht.
Ja, das ist definitiv wichtig für
mich. Ich bin gerade so, ich fühle mich jetzt auf einmal als der wenigste Nerd hier im Podcast. Ja. Ich habe wenig Plan von diesen ganzen Lootboxen-Geschichten, nur ganz oberflächlich. Vielleicht um ganz kurz nochmal so leicht zum Abschluss zu kommen, wir bewegen uns ja auf das Ende der Folge zu. Wir hatten jetzt noch mal einen wichtigen Aspekt gerade erwähnt. Also es ging ja so ein bisschen los am Anfang der Folge mit dieser Frage so Lifestyle, Außenwirkung, wie hat man vielleicht auch selber im Rahmen oder jetzt konkret in unserem Fall, wie hat es bei uns auch ein bisschen so einen gewissen Reifeprozess erst gebraucht, bis wir uns mit Magic wohlgefühlt haben vielleicht oder das hinter uns lassen konnten, irgendwelche jugendlichen Insecurities, sage ich mal. Eine zweite Sache, die wir jetzt gerade am Ende hatten, die ich auch nochmal hervorheben möchte, ist so die Niedrigleveligkeit, was so Komplexität angeht beim Einstieg. Ne? Das ist auch das, was wir ganz, ganz am Anfang der Folge ja schon mal gesagt hatten, wo du gemeint hast, früher hat dich das so ein bisschen, Kalle, abgehalten, dass du das Gefühl hattest, das ist so ein tiefes Hobby, da kommt man gar nicht rein. Und jetzt eben mit dem Arena-Angebot ist das viel einfacher, aber eben auch mit dem, dass man auch mal sagen kann, so hey, irgendwie ich packe einfach mal ein paar Booster, die ich jetzt aufmache, die mir halt Bock drauf haben, weil ich Bock drauf habe, wegen der Artwork und so weiter. Und dann, und das klappt ja gerade dann scheinbar an deinem Beispiel gesehen auch sehr gut, von da aus dann zu den alten klassischen Draft-Boostern zu gehen und zu mal ein Sealed-Turnier zu machen, ein Pre-Release, wo wir jetzt alte Hasen sagen würden so, ja, das hatten wir doch schon immer so gemacht, ja, ja, so klar. Ungefähr. ich denke, dass das so ein bisschen ein Key ist und das ist, glaube ich, vielleicht auch so nochmal was, wo wir ganz zum Schluss uns nochmal kurz drüber unterhalten können, wie wichtig das möglicherweise auch ist und welche Rolle, also wir sind jetzt viel kleinere Content Creator, was jetzt die Viewership angeht als du, aber auch wir vielleicht so ein bisschen als Personen, die jetzt gerade aktuell hier in diesem Podcast uns auch unterhalten, dass wir ja auch ein bisschen daran mitwirken, so wie ist die Barriere zu diesem Spiel für Neueinsteiger. Ne? Also ein ganz wichtiges Thema, über das wir jetzt noch gar nicht groß uns unterhalten haben, das ich aber auch super wichtig finde, ist so Personen, die möglicherweise sonst nicht zu Magic gefunden hätten, dass die eben auch ja, sich wohlfühlen können, so ganz ungeachtet von Geschlecht, von allen möglichen Faktoren und wir als Community da irgendwie so ein bisschen offen für die sind. Ich glaube, Das ist auch ein total wichtiges Thema, zusätzlich zu dem, wie viele verschiedene Arten von Booster Packs es gibt.
Was ich ganz cool finde, und das ist für mich so der perfekte Einstieg eigentlich auch gewesen, meine erste Karte, die ich mir gekauft habe, es waren keine Booster per se, sondern ein vorgefertigtes Commander-Deck tatsächlich. Und das war, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, der Lord Windgrace.
Die Kids.
Nice. Der Planeswalker-Commander war im vorgefertigten Set quasi mein erstes Deck, was ich besessen habe. Und das Gute daran ist einfach, da sind jetzt nicht die stärksten Karten drin, aber man kann sich erstmal überhaupt ja, akklimatisieren mit dem Spiel. Man kann das Ziel des Decks so ein bisschen verstehen. Also das arbeitet ja viel mit Landfall und Länder aus dem Friedhof und hast du nicht gesehen. Und grundlegend ist das jetzt kein Deck, wo man jetzt sofort alle platt macht, weil dann kommen da die Leute mit ihren 1.000-Euro-Decks und dann hast du erstmal verloren. Aber du verstehst halt, was deine Karten machen. Du setzt dich damit aktiv auseinander. Du setzt dich mit der Strategie des Decks auseinander. Und dann suchst du dir aus den Karten, die du vielleicht irgendwann mal gezogen hast, ein, zwei immer raus. Oder dann gibt es Freunde, die sagen, hier, das passt in dein Deck rein. Und dann schieben sie dir mal hier eine Karte zu. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist das Deck richtig stark geworden, habe ich so das Gefühl. Und es macht mir auch richtig viel Spaß. Und ich habe es immer noch und das Grundgerüst steht immer noch, aber ich habe jetzt, glaube ich, so die Hälfte aller Karten und Länder habe ich jetzt mal ausgetauscht und ich bin richtig froh, dass ich das noch habe. Und das ist so, für mich hat das jetzt schon voll den Nostalgieeffekt, obwohl es erst so 2 Jahre her ist oder 2,5. Aber ich bin richtig happy damit und ich glaube, das ist halt neben dem Arena-Aspekt, dass es da ein Tutorial gibt, ein super smoother Einstieg. Also ich glaube, ich würde niemandem, der jetzt noch nie Magic gespielt hat, empfehlen, einfach blind Booster zu ziehen, sondern oder einen Draft einfach zu machen, sondern vielleicht über den Weg zu gehen, dass man sich, die gibt es ja schon ab 20 Euro, die vorgefertigten Decks, sich da einfach mal so eins zu holen und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. In jedem Spieleladen, in dem ich bisher war, konnte man auch den Verkäufer, die Verkäuferin fragen, hey, was macht das eigentlich? Wie ist der Spielstil? Weil es geht ja bei Magic auch um die Farben so ein bisschen. Und da habe ich mich absolut astrein abgeholt gefühlt und das hat mir sofort Spaß gemacht.
Also erstmal Props, dass du mit den 2018 Decks nicht direkt ausgestiegen bist. Das andere ist, ich habe nämlich immer so zwei Konflikte in Gedanken. Ein Grund, weswegen ich denke, dass Magic aktuell so gut geht, ist Commander. Also wirklich, denn es hat nämlich eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Man muss eben nicht so tief in die Tasche greifen. Und vor allem, man hat halt immer das Gesicht, mit dem man sich identifizieren kann für irgendeine Karte.
Ja.
Sephiroth mag halt jemand, der vielleicht schon mal D&D gespielt hat oder Nekromanten aus Diablo 2 oder sonstiges. Und dann kann er den halt sofort verstehen und weiß, was quasi dieses Deck machen soll. Das ist die eine Variante, was ich denke, was ein Vorteil ist. Das Nachteil, finde ich, Commander ist nicht für jede Art von Spieler der richtige Einstieg. Denn manche Leute, die halt eben dieses 1 gegen 1 gewohnt sind, und jetzt bin ich nämlich sehr gespannt, wie das dann mit den Warhammer Precons aussieht, weil was ich so sehe, an wie Warhammer-Spieler ihr Hobby anfassen, gegen wie Commander sich spielt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da einen Clinch geben wird. Oder dass es halt nicht das 100% Vereinbarste wäre. Und die vielleicht auch das Hobby mögen könnten, trotzdem einen besseren Einstieg mit zum Beispiel einem Draft hätten. Mit irgendeinem mehr competitive Environment.
Was ich auf jeden Fall noch hinzufügen würde, also würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass Commander jetzt vielleicht nicht für jedermann oder jede Frau was ist. Aber Was auf jeden Fall hilft, und das sind, glaube ich, so gerade, hat sich in den letzten Sets viel gezeigt, jetzt auch gerade hier Dungeons & Dragons, aber auch zum Beispiel Strixhaven, was ja eine ultimative Anlehnung an Harry Potter ist. Und es gibt sehr viele Casuals, die Harry Potter-Fan sind. Und dann, was ja noch angekündigt ist, ist zum Beispiel Herr der Ringe so ein bisschen. Und ich glaube, das holt auch nochmal richtig viele Leute ab. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Strixhaven-Karten, die sehen einfach generell schon so mega nice vom Design aus, so auch das Kartendesign an sich. Dann gab es ja noch diese, ich sag jetzt mal, asiatische Linie, wo dann immer so einige asiatische Karten, keiner kann es lesen, aber es sieht geil aus, mäßig. Karte ist übelster Müll, aber es ist einfach cool. Ich habe mir die auch alle schön in meinen Ordner geheftet. Und ja, ich glaube, dass sowas auch übelst mit abholt, so wenn man einfach Referenzen ziehen kann. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, bin ich auch stolz, wenn ich meine Aurelia vor mein Deck lege als Commander, dann ist das einfach mein Aurelia-Deck. Und dann ist das einfach, sie und ihre Freunde ballern die aufs Maul, so nach dem Motto. Und das ist dann, man identifiziert sich voll mit diesem Charakter. Man ist quasi dann der Commander, so nach dem Motto. Also so mein Gefühl.
Ja, ich glaube, da sprichst du ganz vielen Leuten aus der Seele, dass man eben relativ in kurzer Zeit, wenn man neu in das Hobby reinkommt, und auch mir geht das so, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer wieder aufs Neue ein bisschen mich in Magic wieder verliebe. So. Und das, was du gerade beschrieben hast, ich finde das ganz witzig, dass du da im Prinzip, das kann ich 100% so unterschreiben, obwohl wir total unterschiedliche Wege hatten in dieses Hobby hinein. Mhm. Ich glaube, so langsam sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir wollen dich ja auch in deinen Feierabend entlassen. Aber Kalle, du hast, glaube ich, vielleicht noch eine Karte der Woche dabei für uns.
Ich habe noch eine Karte der Woche dabei. Ich habe jetzt natürlich schon einige gezeigt oder einige schon angesprochen, aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen was aus meinem Nähkästchen hier gezaubert. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber es ist,
wir blenden sie einfach ein.
Das ist der Linowar-Stamm. Das ist meine Karte der Woche, weil sie dir einfach drei grünes Mana macht, wenn du sie flippst. Ich finde es einfach, die kostet drei Grüne und gibt dir drei Grüne, wenn du sie tappst. Es ist halt
drei Llanowar-Elves in den Trenchcoat.
Ja, also es ist jetzt vielleicht jetzt nicht so die krasseste Rare- oder Mythic-Karte, also sie ist noch nicht mal Rare, aber erstmal finde ich sie von dem Design sehr cool. Es ist, glaube ich, so ein bisschen Retro. Ja, die hat mir jetzt auch gerade in dem Deck, wo es halt viel auch um viel Mana, viele Länder geht, schon den einen oder anderen Zug erleichtert. Deswegen ist das meine Karte der Woche.
Es ist eine super cooler Callback zu den Original Llanowar-Elfen, also was ja eine der ikonischsten Karten von Magic ist. Und das ist wieder auch, finde ich, eine schöne Note so am Ende der Folge, dass wir jetzt eine Karte haben, die was ganz Typisches, Altes, Archetypisches, Ikonisches von Magic ist, aber in einem neuen Aufguss auch. Relativ vor kurzem wurde die ja erst aufgelegt und wo jetzt auch für dich als jemanden, der noch gar nicht so tief in Magic drin ist, aber trotzdem mit ganzer Begeisterung dabei ist, man auch gleich merkt, so dasselbe, du hast es nicht irgendwie gesagt, so hey, irgendwie so diese Karte, so meine Aurelia oder so, die halt irgendwie 1000 Fähigkeiten hat und krasse Stats hat und so, sondern einfach so diese drei Typen, die machen mir Mana. Mana ist gut.
Ja, allgemein dieser Effekt, dass Karten für mehr Mana tappen kann, ist oftmals echt unterschätzt, vor allem, weil wenn du hast, untap target permanent. Ja gut, wenn du halt einen permanent untappst, das dir dann nochmal drei Mana macht, wie einen Lotus Field oder wie ist die Karte aus? Ding, die für drei und Hexproof hat. Egal, wird schon eingeblendet. Ja.
Karten, die mehr als drei
Mana machen. Richtig coole Dinge damit machen.
Ich würde gerne noch als Honorable Mention hinzufügen den Sol Ring. das ist einfach so, ich kenne, glaube ich, kein Deck, in dem es keinen Sol Ring gibt. So. Ich sehe, jeder spielt die Karte, weil sie einfach so dämlich stark ist, gefühlt. Aber ja.
Berühmt, berüchtigt
auf jeden Fall. Ich kenne zwei Decks, die keinen haben.
Oh, krass, okay. Ja, aber ich habe das noch nicht erlebt.
Ich habe tatsächlich auch ein Deck ohne Sol Ring, mindestens eins, glaube ich. Ja. Gut, Kalle, hey, super cool, dass du da warst. Ja. Wir sind ein bisschen über die Zeit, die wir eingeplant hatten. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist alles. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal sagen, alle unsere Hörerinnen, unsere Hörer, die Geschätzten da draußen, die übrigens auf YouTube da unten jetzt mal Subscribe am besten gleich klicken können.
Schön reinabonnieren.
Wo finden die denn dich?
Die finden mich hauptsächlich auf YouTube und Twitch, auch unter dem Namen Kalle, ganz simpel. Und ja, Social Media, entweder Kalle oder Kalle Kuschinski, da findet man eigentlich immer irgendwas mit mir. Und das ist so das Hauptsächliche, genau.
Bei uns ist...
Und Freddy, du kannst jetzt nochmal richtig schön den Leuten, wie hat Kalle gerade gesagt, sagen, dass sie richtig schön rein abonnieren.
Ja, ja, richtig schön rein abonnieren und uns richtig, richtig hart followen auf Twitter unter edh-kompass. Geht auf unseren Discord und gibt uns Feedback oder geht auf Instagram unter Commander Kompass.
@commander-kompass, genau.
Und ja.
Und natürlich den Bell-Button. Sag mal, Kalle, du bist doch der YouTube-Experte. Ja. Sagt man das noch, dieses Glockensymbol?
Ja, macht die Glocke an, abonniert dreimal rein. Das Problem ist halt bei YouTube ist einfach immer so, man muss den Algorithmus halt triggern. Das ist eine Wissenschaft für sich, dass man abonnieren kann, Glocken anmachen kann, nochmal Mutter anrufen, das ist halt alles so viel zu viel.
Also erst den falschen Subscribe-Button drücken und dann den richtigen Subscribe-Button drücken.
Ja, aber ihr müsst den Leuten auch sagen, was sie kommentieren sollen. Ich wollte nämlich eben schon
mal so... Und zwar, liebe Leute, was ihr jetzt kommentiert, ist, wie ihr damals zu Magic gekommen seid. Wir haben ja alle so ein bisschen, es ging viel um diese Sache, wie man Magic begegnet ist. Kalle hat uns so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und wenn ihr neu seid, wenn ihr über Kalle da seid und Magic noch nicht kennt, dann abonniert doch, ja, ob euch das vielleicht irgendwie interessieren könnte, Magic. Und wenn ja, ja, was euer eigener innerer Nerd so ein bisschen zu dieser ganzen Sache zu sagen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, entlassen die Leute in ihren Arbeitstag, in ihren Feierabend, was auch immer gerade, wo sie sich den Podcast eben anhören oder das YouTube-Video angucken. Und Kalle, nochmal vielen Dank. War cool, dass du da warst.
Gerne. Ehre.
Ehre, so sagt man. Also,
mach's gut.